Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveCell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AOM Shorts. Moin Ole.
Moin Flo.
Wir haben gerade schon ein bisschen gequatscht. Du bist zurück aus deinem Urlaub. Du warst im deutschen Grand Canyon, wie du gerade berichtet hast. Oder anders gesagt, im Harz. So.
Ja.
Erzähl, wie war's?
Ja, war sehr gut. Irgendwie 3 Tage da, 3 Wanderungen. Ich glaube insgesamt knapp über 50 Kilometer verteilt über die 3 Tage. Also schon ordentlich. Und ja, war sehr schön. Also man wundert sich dann doch immer, was man im Harz alles sehen kann. Und hatten da so eine Wanderung, Bodetal-Wanderung, kann ich jedem ans Herz legen. Und da hieß es im Vorfeld in der Bewertung, dass das der deutsche Grand Canyon sei. Kommt vielleicht nicht ganz ran, aber ist schon auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Ausblick und eine sehr schöne Wanderung. Ja, also tat insgesamt sehr gut, schön viel Natur. Das war auf jeden Fall eine gute Nummer.
Ja, cool, freut mich. Es gibt tatsächlich so eine MoveCell-Wandergruppe. Das ist entstanden vor 3, 4 Jahren, glaube ich. Wir haben ja immer im März haben wir ja den Amazon Sales Kongress, wo wir da viel machen mit Vorträgen und allem drum und dran. Und ich bin danach wirklich immer so richtig schön durch. So, also irgendwie freudig, weil es irgendwie auch echt eine schöne Zeit ist, aber natürlich irgendwie auch sehr, sehr intensiv. Ich habe da manchmal irgendwie Vortrag, dann bin ich irgendwie Thementisch-Host, Diskussionsrunden dabei, mache einen Live-Podcast und dann natürlich das ganze Netzwerk noch. Also echt irgendwie schön, aber danach muss man auf jeden Fall die Batterien aufladen. Und dann setzt sich unser Projektmanager Hendrik mit Ole ins Auto und dann irgendwie holen die mich dann mal einmal da raus am Ende und dann gehen wir wandern. Und in den letzten Jahren hat es irgendwie immer so ganz gut gepasst, dass es Harz war. Und ja, seitdem gibt's so ein Stempelheft und seitdem werden da irgendwie Stempel gejagt. Und wie Hendrik kann man ja sagen, im Podcast trägt die Titel hier Wanderprinz. Gibt's also eine gewisse Anzahl an Stempeln. Bist du das auch schon?
Ich glaube schon. Also das gibt's auch schon ab 11 Stempeln. Ist jetzt nicht so eine große Hürde. Ich glaube, insgesamt gibt's 222 Stempel. Und wenn man die alle hat, ist man dann Wanderkaiser. Also das ist so ein bisschen das große Ziel vielleicht.
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe natürlich meinen Stempelheft verloren. Am zweiten Urlaub. Und das musste ich Hendrik beichten. Und das gab auf jeden Fall wirklich einen Blick. Also wirklich, das war tiefste Enttäuschung. Und irgendwie, ich muss da jetzt irgendwie mit zurechtkommen, mit einem Gewissen. Naja, oder ich fange halt wieder von Null an nächstes Mal. Das Ding ist aber, der nächste ASK im März, der wird jetzt nicht in Harznähe sein, sondern da geht's ein bisschen weiter runter. Da geht's nach Cannstatt bei Stuttgart. Und ja, da gucken wir mal, welche Wandergebiete es da gibt. Da freuen wir uns auf jeden Fall schon total drauf. So von daher, ja, kann man jedem empfehlen, wer irgendwie Batterien aufladen muss nach intensiven Zeit wandern, ist da auf jeden Fall ganz weit oben dabei. So, jetzt geht's rein irgendwie in unsere Insights. Und ich fange mal an mit einer echt spannenden News, nämlich der Bauhaus Marktplatz ist online, das seit circa 2, 3 Wochen jetzt. So, was ist wichtig? Also externe Händler können ihre Produkte nun direkt über Bauhaus.info halt irgendwie anbieten. Das Ganze erfolgt im Eigenversand, wenn man sein Produkt dort irgendwie anlegen möchte. Man muss natürlich selbst auch den Content bereitstellen und. Wir haben tatsächlich im Vergleich so zu den klassischen Bauhausmärkten ein deutlich breiteres Sortiment. Fokusbereiche sind aber weiterhin Heimwerken, Garten, Wohnen, Lifestyle, DIY. Sowas heißt gerade, wenn man super viele MoveCell-Kunden im DIY-Bereich, und da schauen wir natürlich auch, wie wir da jetzt über die Zeit halt sehr gut die ganzen Insights, die ganzen Daten, die ganzen Strategien, die wir auch von anderen Marktplätzen schon haben und anwenden, auch auf Bauhaus übertragen können. So, wird spannend. Gucken wir mal, wie viel Wumms da drin ist in der Nummer. Dann gehen wir in eine andere Kategorie, nämlich Consumer Electronics. Und zwar gibt es ja dieses Thema der Übernahme von Mediamarkt Saturn. Die sollen durch JD.com übernommen werden. Das Ganze muss natürlich vom Bundeskartellamt entsprechend geprüft werden. Und da kann man jetzt sagen, gab es einen Teilerfolg, nämlich grünes Licht erstmal vom Kartellamt. Ganz wichtig, aber das war erstmal nur aus der wettbewerbsrechtlichen Sicht, wo es jetzt das grüne Licht gab. Es gibt natürlich noch weitere Prüfungen zur Sicherheit, Auslandsinvestitionen und so weiter. So, das heißt, der Deal ist noch nicht endgültig beschlossen, aber eine wichtige Hürde wurde genommen. So, das könnte natürlich ganz spannend werden, so für den europäischen Markt, weil der JD.com ist nun mal Chinas größter Einzelhändler nach Umsatz. Wohlgemerkt. Und der war bisher halt in Europa eher unauffällig. Und in dem Moment, wo die jetzt wirklich Mediamarkt Saturn halt übernehmen, steigt halt auch wieder der Druck irgendwie auf Preise, Service und Innovation im EU-Markt, weil die natürlich natürlich dann auch wieder dieses direkt aus den Fabriken da halt irgendwie Gas geben. Ja, das werden sie wahrscheinlich so ein bisschen anders aufziehen vom Konzept. Und trotzdem wissen wir ja auch von den asiatischen Marktplätzen wie Temu und Co., die setzen natürlich noch total darauf oder auch total darauf ein, ist eine wichtige Säule, dass man die Partnerschaft mit den europäischen Marken auf jeden Fall forciert. Das heißt, wenn ihr jetzt da gelistet seid, werdet ihr es mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit auch Zukunft weiter sein. Trotzdem wird sich dadurch einiges ändern. Was könnte sich potenziell so ändern? Deutlich schnellere Lieferketten, so weil halt JD ein extrem starkes Logistik-Know-how hat. Das in Kombination mit der Reichweite von Mediamarkt Saturn könnte auch so ein ganz spannendes, irgendwie ganz spannende Online-Offline-Kombination potenziell enthalten. Es könnten deutlich modernere Omnichannel-Strategien angewendet werden, so Live-Commerce, Retail-Media. Dann die Verknüpfung von stationär, digital und. Also echt irgendwie spannend. Das würde natürlich, wenn man da jetzt einen guten, wir sind jetzt ja in der Zukunft, ne, aber wenn man da jetzt ein coole Proof of Concepts sammelt, erhöht das natürlich auch den Druck auf die anderen stationären Wettbewerber, die man noch so hat, Konrad und Co., dass man da natürlich ja den Kunden auch jetzt möglicherweise neue Standards gewöhnt, im Hinblick auf eine schnelle Lieferung und. Genau, und es bleibt natürlich auch spannend zu sehen, weil man merkt ja schon, dass immer mehr asiatische Unternehmen hier auf Einkaufstour in Europa sind. Vielleicht nimmt der Druck auch nochmal mehr zu, weil es auch weitere Übernahmen so in der Zukunft geben wird, wird man sehen. Wir bleiben bei einer asiatischen Plattform, nämlich Temu. Und die haben ein ziemlich starkes Nutzerwachstum in Europa innerhalb des ersten Halbjahres verzeichnet. Mittlerweile haben wir so durchschnittlich monatlich 115,7 Millionen monatlich aktive Nutzer in Europa. Das ist Wahnsinn, das entspricht einem Wachstum von 12,5% gegenüber dem zweiten Halbjahr von 2024. Klar, man darf jetzt nicht irgendwie Äpfel mit Birnen vergleichen und trotzdem steigt es, ganz klar. Auch wenn natürlich irgendwie zweites Halbjahr eher hot ist, dass mal gucken, wie sich jetzt dieses Jahr entwickelt. Also echt irgendwie ordentlich Musik drin. Absoluten Zahlen bedeutet das so, was jetzt die, was den Nutzerzuwachs angeht, an aktiven Nutzern 12,9 Millionen zusätzliche. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, woher dieses Land kommt, also woher dieses Wachstum kommt, dann muss man sich die verschiedenen Länder mal anschauen. Und da gucken wir uns mal die monatlich aktiven Nutzer an bei der Veränderung zum Halbjahr 2024. So, also Q1 25 versus Halbjahr 2024. Da ist es so, dass in Frankreich haben wir jetzt so 16 Millionen monatliche User, beziehungsweise im ersten Halbjahr. So, genau, es ist ein Wachstum von 19,4%. Ich bleibe aber bei den Prozenten, ich glaube, es ist ein bisschen einfacher. In Spanien sind es 15,6%, in Deutschland sind es 13,5%, Italien auch 13,2%, Polen 12,8%, Rumänien extrem stark mit 20,5%. Da haben wir allerdings nur insgesamt 4,7 Millionen Nutzer. Also das heißt, wir haben insbesondere ein sehr, sehr starkes Wachstum in Frankreich und Rumänien, aber natürlich immer auch breit. Ja, in den anderen Ländern. Also echt irgendwie spannend, was da flächendeckend passiert. Genau. So. Ja, ich mache eine kleine Pause, Christa. Die schneiden wir nochmal irgendwie raus, weil meine Maus gerade gesprungen ist. Sorry. Genau. Ich glaube, was generell nochmal ganz spannend ist, wenn man sich die verschiedenen Marktplätze anschaut und man guckt sich da die aktiven Nutzer an, und das machen wir jetzt mal nicht nur für Temu, sondern insgesamt fürs erste Halbjahr 25 gemäß den DSA-Daten, dann ist es so, dass Amazon da führt mit 194 Millionen, TikTok, gut, Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, weil das ist jetzt nicht nur TikTok-Shop. Trotzdem finde ich die Zahl mal ganz interessant. Das sind 170 Millionen in Shein. Und da sind wir jetzt wieder rein beim E-Commerce wieder 126 Millionen. AliExpress ca. 104 Millionen. Temu 116 Millionen. Zalando 83 Millionen. So, das heißt, Temu hat jetzt mittlerweile AliExpress überholt, nähert sich Shein. Wir haben also keinen Newcomer mehr, logischerweise, sondern es ist ein etablierter Akteur. Und wir sehen, wenn man es mal so kumuliert, dass die asiatischen Player da doch echt mittlerweile einen sehr, sehr hohen Anteil irgendwie unter sich vereinen. Aber natürlich auch Amazon ganz oben, muss man auch natürlich sagen. So, dann eine ja für mich ungewöhnlich operative, ein für mich ungewöhnlich operatives Thema, Ole. Ich hoffe, ich greife dir damit jetzt irgendwie nicht vorweg. Und zwar führt Amazon regionalen FBA-Produktversand ein, statt landesweit. Das Ganze ist natürlich aktuell nur in den USA und auch nur in bestimmten Regionen, hat aber gewisse Vorteile. Das heißt, man hat weniger so Kapitalbindungen, man braucht nur keine Anfangsbestände. Man kann irgendwie gerade so regionale Anpassungen für sich nutzen. Das heißt, Produkte, die regional eine andere, ja, also die nur regional besonders Sinn machen, zum Beispiel aufgrund vom Klima, aufgrund von Geschmacksrichtungen und. Kann natürlich auch für so einen Hersteller, der es gewohnt ist, in Paletten zu versenden, so vielleicht sogar schwierig sein. Weil viele Hersteller natürlich auch gewisse große Stückzahlen verlangen und deshalb so ein regionaler Launch mit wenig Produkten durchaus unwirtschaftlich sein könnte. Genau. Und wenn man es natürlich jetzt nur regional macht, hat man natürlich auch weniger Sichtbarkeit. So, das heißt, man hat einen langsamen Aufbau des Geschäfts. Genau, muss man sich überlegen. Ist aktuell, wenn man das testen möchte, wie gesagt, in den USA, in Regionen wie Nordosten und Westküste halt verfügbar, noch nicht ganz klar in irgendwie EU, UK, Australien, Kanada und so. Ist dafür noch nicht angekündigt. So, das heißt, schauen wir mal, ob das wirklich so hier rüberkommen wird, aber wieder eine kleine, spannende kleine Beta-Version, die man sich da angucken kann. Genau. Dann war ja das Amazon Accelerate in den USA und da gab es ein sehr spannendes Update, nämlich eine neue Analysefunktion für Amazon-Verkäufer, nämlich Customer Journey Analytics. Und dieses Tool gibt Verkäufern halt detaillierte Einblicke in den Kaufprozess, so, das heißt wirklich bis auf Asien-Ebene runter. So, das heißt, man muss hier in den Business Reports die Asien-Performance anschauen und jetzt kann man eben verstehen, wo Kunden abspringen. So, zum Beispiel Produktdetailseite im Warenkorb, irgendwie auf der Wunschliste und. Und da kann man natürlich nachher gucken, was so eine Conversion Rate da senkt. Wir haben jetzt im Podcast mit Sebastian Mikuska auch gelernt, dass man durchaus auch mit Amazon Push-Benachrichtigungen und so weiter arbeiten kann. Das heißt, das könnte irgendwie eine Strategie sein, um Leute zu Käufen zu bewegen, die vielleicht Produkte schon im Warenkorb liegen haben oder auf der Wishlist. Das heißt, irgendwie grundsätzlich muss man sich Gedanken machen über gezielte Optimierung, damit man aus Klicks so Verkäufe macht. Und das kann echt irgendwie cool sein und freut mich sehr, dass Amazon da noch tiefer jetzt reingeht. Wo findet man das Ganze, wenn das schon freigeschaltet ist? Bei euch im Account und Seller Central, dann Business Reports, dann Asen. Performance Tab kann zum echten Game Changer werden. Gerade wir im BI-Bereich machen da ja sehr viel, versuchen irgendwie noch bessere Entscheidungen halt irgendwie zu erzeugen mit mehr Daten beziehungsweise mit klaren Interpretationen und Handlungsempfehlungen. Und das hilft uns dabei doch immens. Ja, ich bleibe im Maschinenraum von Amazon, weil Amazon, finde ich, eine ziemlich wichtige Geschichte für den Markenschutz gemacht hat, beziehungsweise abgeschafft hat, nämlich das Commingling wurde abgeschafft. Das war ein Verfahren, was durchaus irgendwie umstritten war, weil bisher war es so in den Lagern von Amazon, dass identische Produkte von verschiedenen Händlern in einem gemeinsamen Lagerbestand gelagert wurden, so als gemeinsame Asen wurden die quasi zusammengeführt und das gab halt manchmal Nachteile, weil gerade so Fälschungen Co. halt einfach in den gleichen Warenpool geraten wie die Originalware und Kunden haben halt irgendwie im Zweifel dann auch nicht das Produkt erhalten, was sie irgendwie bestellt haben. Genau, das ist nicht nur schlecht für Markenhersteller, natürlich aber auch für Amazon, was natürlich auch den Kunden total verunsichert und Genau, dass jetzt irgendwie angekündigt wurde, dass das jetzt wegfällt. Ist echt cool, weil man halt nochmal mehr Kontrolle über Lieferkette hat. So, das heißt, jede verkaufte Einheit bleibt eindeutig irgendwie einem Händler zugewiesen. Wir haben halt diesen Schutz vor Fälschung. Das heißt, man hat nicht mehr diese Vermischung mit möglicherweise problematischen Lagerbeständen. Genau, also unterm Strich eine gute Sache. Dann aktualisiert Amazon die Anforderungen an Prime by Seller. So, und das finde ich deutlich, ja, finde ich schwierig, muss ich sagen, weil es jetzt nochmal deutlich schwerere Anforderungen gibt, um dieses Prime by Seller zu ermöglichen. Insbesondere geht es jetzt hier um die Liefergeschwindigkeit. Ja, das heißt ganz konkret, so 10% der Order müssen nach maximal einem Tag beim Kunden sein, 45% der Orders maximal am zweiten Tag und 80% der Orders nach maximal 4 Tagen. Wer das nicht erfüllt, verliert den Prime-Status, ganz einfach. Damit natürlich auch irgendwie diverse Kunden, weil wir uns irgendwie erinnern, dass für Kunden extrem wichtig, gerade in der Amazon-App ist es so, dass der Amazon Prime-Filter häufig direkt voreingestellt wird. Das heißt, wenn man gar keinen Prime anbietet beim Versand, werden die Produkte gar nicht erst angezeigt. Das also, ja, durchaus wichtig. So, das heißt, irgendwie nochmal prüfen, nachkalkulieren, macht das Programm Sinn für euch? Vielleicht ist sogar Amazon FBA die bessere Alternative und vielleicht ist es auch so, dass Amazon diese Anpassungen nochmal mehr auch da rein pushen will jetzt, dass möglichst viele Amazon FBA nutzen als Hersteller. Dann noch kurz zwei kleine Hinweise in eigener Sache. Und zwar findet ja unser AOEM-Event am 8. Oktober abends in Köln statt, über den Dächern von Köln. Das wird echt cool. Und wahrscheinlich haben viele von euch jetzt auch den Podcast mit Sebastian Mikuska, dem CCO von Nazana, gehört. Das war echt irgendwie Wahnsinn, wie das auch irgendwie von den Nutzerzahlen abgegangen ist. Also echt eine coole Folge. Macht auch echt immer richtig Bock mit dem Sebastian. Und der ist normal wirklich gar nicht in der Öffentlichkeit. Und spricht nirgends, bei uns aber schon. So, das heißt, der ist auch auf dem nächsten AOM in Köln am Start und empfängt euch da. Und wir hatten am Anfang so einen kleinen Talk mit einer kleinen Diskussion mit euch und so weiter. Und da geht es ja wiederum darum, nochmal wieder neue Insights zu teilen. Das heißt, wir wollen nicht den Podcast wiederholen, sondern in dem Panel-Talk könnt ihr euch auf neue Insights freuen. Verlinken wir euch nochmal in der Registrierung, wenn ihr da Lust drauf habt. Also in den Shownotes, dass ihr euch da registrieren könnt. So, letzter Hinweis von mir. Wir haben mittlerweile echt viele Kunden, die wir in verschiedensten Amazon-DSP-Formaten betreuen und wir merken immer noch, das Thema Education ist extrem wichtig. So, das heißt, wann macht Amazon-DSP für mich als Marke Sinn, wann nicht, welche Formate sind da cool. Wir haben jetzt gerade, wir haben jetzt wieder irgendwie überall platziert, dass jetzt neuerdings auch Netflix-Inventar über Amazon DSP buchbar ist. Das Ganze ist vor einiger Zeit auch mit Disney passiert und. So, das heißt, Amazon DSP ermöglicht mittlerweile wirklich so unglaublich viel, die Marke selbst irgendwie zu stärken, Nutzerströme bewusst irgendwie auch der eigenen Produktdetailseiten zu leiten, neue Produktbranches zu highlighten und. Und da wollen wir einfach noch ein paar Best Practices teilen und irgendwie euch da mal unterstützen, dass ihr das Thema, das Format richtig versteht und für euch Gewinn bringt, nutzen könnt. So, das heißt, wie holt man User auch ab, bevor sie nach den eigenen Produkten suchen, indem man so Brand Searches aufbaut und so weiter. Genau, ja. Das ist am 30.09. das Webinar um 10 Uhr und am 16.10. um 13 Uhr. Verlinken wir euch hier nochmal in den Shownotes. Freuen wir uns, wenn ihr da am Start seid und uns eure Fragen stellt. Ich werde auch demnächst jetzt mit Florian Giulio, das ist einer unserer Senior Account Manager AdTech hier bei uns, das heißt, macht nur DSP, macht das seit über 10 Jahren. Und mit dem werde ich auch so eine kleine Podcast-Reihe starten, dass ihr richtig an das Thema herangeführt werdet und wo ihr versteht, was macht Sinn für euch und was nicht. Alright, that's it von meiner Seite. Ole, wie ist es bei dir? Was hast du gefunden?
Ja, ich habe einige Amazon-Updates, wie ja schon gesagt, Amazon Accelerate war, das heißt viele neue Sachen. Eine Sache, die jetzt bekannt gegeben wurde, die ich richtig spannend finde für viele Marken, ist die Einführung von virtuellen Multipacks. Das heißt, im Gegensatz zu wirklich physischen Produkten, Multipacks, die ihr wirklich mit Verpackung und so weiter erstellen müsst, könnt ihr jetzt ähnlich wie bei den Virtual Bundles hier virtuelle Multipacks einstellen. Das Ganze soll ab 13. Oktober komplett ausgerollt werden. Es gibt schon erste Betas dazu. Das heißt, Seller können dann zum Beispiel 2er, 3er, 4er Packs direkt als Variation auf der Produktdetailseite anbieten, ohne dass man dafür jetzt eine neue SKU anlegen muss, ohne dass man das Ganze jetzt physisch in eine Verpackung zusammenpacken muss. Und ohne den ganzen FBA-Aufwand dahinter. Vorteil ist natürlich ganz klar mehr Sichtbarkeit auf der PDP. Das heißt, der Kunde kann sowohl das einzelne Produkt kaufen, hat aber auch die Option, 2, 3 oder 4 Produkte direkt zu kaufen. Das heißt, man hat im selben Stil auch gleich größere Warenkörbe, die damit einhergehen. Und man kann einfacher testen von Multipack nachfragen. Ne? Man hat dann nicht diese Investition, erstmal das Ganze wirklich physisch herzustellen, sondern kann sehr leicht das Ganze testen, wie ist eigentlich die Nachfrage nach 2er-Packs, nach 3er-Packs und kann das natürlich auch für den stationären Handel nutzen. Also ein super Tool hier. Preis setzt sich aus dem Standardpreis und der Paketgröße zusammen. Bilder werden dann auch automatisch von Amazon generiert. Fehle ich auf jeden Fall nochmal zu prüfen, ab 13.10., wie die Bilder so sind. Aber eigentlich funktioniert das immer relativ gut. Genau, und ist halt ein sehr, sehr starkes Profit-Tool. Spannend natürlich vor allem für Produkte aus den Kategorien Drogerie, Haushalt, Beauty und Pflege, Haustierbedarf, aber generell natürlich alle Produkte, die man in größeren Mengen kauft und man auch immer wieder kauft, wo Kunden einfach sagen, hey, ich kaufe lieber direkt 3 auf einmal. Genau, auf jeden Fall mal abchecken. Dann ein sehr spannendes Update, das Brand Registry Update für Vendoren. Das heißt, bisher war es ja vor allem so, dass man alle Seller-Konten sehen konnte, die einer Marke zugewiesen sind. Seit neuestem kann man glücklicherweise auch alle verbundenen Vendoren-Konten sehen. Man kann es im eigenen Vendor-Konto sehen, wenn man ja die höchste Admin-Stufe hat und kann dann auch selbstständig andere Vendoren-Konten quasi entfernen, wo man sagt, okay, die sollen jetzt hier keinen Zugriff auf meine Marke haben, keine Markenrechte haben und man kann so wirklich erstmalig eine klare Zuordnung, einen klaren Überblick gewinnen, wer wirklich alles Schreibrechte hat, wer alles was bei meinen Produkten verändern kann. Auf jeden Fall mal abchecken. Wir haben schon bei unseren Kunden, bei allen Vendoren mal geprüft und wir hatten zum Beispiel ein Konto, wo wirklich über 30 andere Vendor-Accounts verknüpft waren. Das muss man sich mal vorstellen. Und ich glaube, da wird es auch klar, warum ein Thema Contents und Struggle ist, weil man gar nicht bisher sehen konnte, wie viele verschiedene Vendoren da noch am Content mit tüfteln konnten. Das auf jeden Fall mal checken und dann auch die Vendor-Accounts, die da nicht sein sollen, einfach mal rauswerfen. Genau, dann von der Amazon Accelerate kam noch ein Update zum Creative Studio. Und zwar ist hier natürlich jetzt auch das Thema AI gefragt. Das heißt, Amazon startet da so ein neues AI-powered Creative Studio Tool. Da hat man quasi einen eigenen kreativen Agenten, der die Research übernimmt, die Strategie, das Copywriting, aber auch Bilder, Videos und Audios direkt erstellt, das Ganze personalisiert erstellen kann. Ziel ist natürlich, dass dann jede Marke vom kleinen Seller bis möglich zum großen Advertiser bei der Content-Produktion Bilder, Videos erstellen kann und das natürlich auch fürs Advertising nutzen kann, für den Content nutzen kann. Ist 24/7 verfügbar, ist kostenlos und ist direkt mit den Amazon Insights im Hintergrund verknüpft. Aktuell kann man sich da auf eine Warteliste eintragen. Ist, meine ich, auch erstmal wieder ein USA-Thema, wie so häufig dann, wird aber sicherlich auch zeitnah nach Europa kommen. Muss man mal testen. Also unsere ersten Tests mit der AI oder mit dem Creative Studio waren so. Aber auch hier wird sich das Ganze sicherlich weiterentwickeln und Amazon investiert da einfach sehr stark in dieses AI-Thema. Von daher sollte man sich das auf jeden Fall mal angucken, wenn es ausgerollt wird. Dann ein kurzes, aber spannendes Update und zwar neue Ads-Targeting-Optionen bei Amazon. Amazon führt jetzt ein exklusives Targeting-Format für Amazon Haul ein. Das heißt, Amazon Haul ist ja quasi diese günstige Option, wo, glaube ich, Produkte unter 20 Euro ist, glaube ich, die Grenze angezeigt werden. Das ist so ein bisschen dieser Temo-Konkurrenzansatz von Amazon, wo man wirklich sehr günstig Produkte shoppen kann. Und da kann man jetzt auch gezielt Nutzer ansprechen, das Advertising genau auf diesen Amazon Haul-Bereich einstellen. Wichtig ist allerdings, dass man nur AdSense bewerben kann, die auch bei Amazon Haul selbst angezeigt werden. Also auch diese 20-Euro-Grenze nicht überschreiten. Dann noch ein cooles Update, Amazon Shoppable Collections ist so ein neues Feature, was auf der Produktdetailseite angezeigt werden kann und das ersetzt oder ist genau in dem Bereich, wo aktuell die Markengeschichte zu finden ist und ersetzt quasi die Markengeschichte, wenn man sich dann dafür entscheidet, die Shoppable Collection auszuwählen. Was ist das Ganze? Es featuret bis zu 10 Module, setzt vor allem auf Bilder und Videos. Man kann bis zu 3 Videos einstellen, die dann auch Autoplay, also automatisch starten. Ist jetzt kein Loop, aber die Videos starten auch automatisch, haben auch Bilder als Anker. Und man kann direkt Bilder zu Produkten verlinken. Inhalte müssen mindestens 5 Collection Cards umfassen, sonst wird die Sektion ausgeblendet. Also das vielleicht nochmal als wichtiger Hinweis. Und Highlight ist natürlich so die direkte Verknüpfung zum Brandstore, interaktives Shopping-Erlebnis mit getaggten Bildern und Videos. Ich habe das schon 1-2 Mal in der Praxis jetzt gesehen und sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Setzen wir auch schon für unsere ersten Kunden um und testen mal, ob das dann besser performt als die Markengeschichte bisher. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus bisher. Und dann nochmal zum Abschluss ein richtiger Kracher, würde ich sagen. Und zwar die Amazon AMC, die Marketing Cloud von Amazon, wird jetzt für alle Advertiser ausgerollt. Bisher war es ja so, dass das Ganze nur für sehr ausgewählte Advertiser verfügbar war oder dass sich Zugriff zu verschaffen relativ schwer war. Man musste da schon einen sehr hohen Adspend haben oder musste einen guten Kontakt zu Amazon haben. Und jetzt ist wird der Zugang Stück für Stück für alle ausgerollt. Das heißt, man findet es im Menü unter Measurement und Reportings, wenn es denn schon in eurer Advertising-Konsole freigeschaltet ist. Und Ziel ist natürlich ganz klar, mehr Transparenz zu schaffen, weil die AMC natürlich nicht nur wichtig für DSP ist, sondern man auch für die PPC-Kampagnen schon wichtige Erkenntnisse sammeln kann. Man kann Zielgruppen erstellen, Path-to-Conversion auswerten und hat halt einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten, was da die Erstellung angeht. Klar braucht man da auch gewisses Fachwissen, sonst bringen ja noch die ganzen Datenpunkte nichts. Aber schon mal ein gutes Zeichen, dass Amazon das wirklich jetzt allen zugänglich macht und das nicht quasi begrenzt hält. Also checkt das auf jeden Fall mal aus. Und wenn ihr da irgendwie Hilfe braucht bei den Reportings, Zielgruppenerstellungen und so weiter, kommt ihr gerne auf uns zu. Wir nutzen die AMC schon sehr lange für alle Kunden im DSP-Bereich, aber auch im Sponsored-Ads-Bereich. Und sinnvoll ist das Ganze natürlich vor allem, wenn ihr verknüpft beides nutzt, also DSP und PPC. Genau, checkt das auf jeden Fall mal ab.
Ja, ist echt cool, dass euch ganze Customer Journeys halt sichtbar machen. Ne? Also irgendwie ein Beispiel, ihr habt so eine Prime-Video-Kampagne und irgendwie auch irgendwie Sponsored-Ads-Kampagnen, launch ein neues Produkt. Sagen wir mal so, ihr habt launch ein neues Produkt, was im Gaming-Bereich, neuen irgendwie Controller oder so, und ihr macht eine DSP-Kampagne auf Twitch, auf Prime Video und dann natürlich aber auch nochmal mit irgendwie Sponsored Ads und ihr startet irgendwie mit der Twitch-Kampagne, die guckt sich der potenzielle Kunde das erste Mal an, irgendwie von vor 3 Wochen, dann irgendwie vor 2 Wochen hat er sich nochmal die Prime-Video-Kampagne zufällig angeguckt und dann irgendwie letzte Woche hat er auf eine Sponsored-Ads-Kampagne geklickt und weil er nach einem Produkt gesucht hat und diese Woche hat er es gekauft. Genau das könnt ihr halt sichtbar machen. Jetzt wäre, wenn man sich einfach nur den letzten Klick anguckt, Sponsored Ads wäre halt irgendwie so, okay, wir müssen nur Sponsored Ads machen, dann kauft der Kunde. Das ist nämlich falsch. So, sondern er kauft nur, weil er vorher aufgeladen wurde auf Twitch und Prime Video und hat deshalb nach dem Produkt gesucht und deshalb hat eben auch auf die Sponsored Ads Kampagne raufgeklickt. Und das ist halt super wichtig, so als beispielhafte Erkenntnis, die man daraus ziehen kann. Das heißt, AMC absolut essentiell, wenn man hier Full Funnel Gas geben möchte. Alright, das war's von unserer Seite aus. Habt eine schöne Woche und wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.